Ich bete. Herr Jesus, wir wollen auf dich hören und wir wollen durch das, was wir in deinem Wort lesen, was wir erkennen, wollen wir dich besser kennenlernen. Wir wollen wissen und lernen, was du uns zu sagen hast, wie du bist, wie wir sein dürfen. Bitte segne diese Zeit, Herr. Amen. Die heutige Predigt ist eine Kassenleistung, denn heute geht es um Beweglichkeit. Ihr wisst, für ein aktives Leben braucht man Beweglichkeit. Und wir wissen, wenn man sich zurückzieht, wenn man vorsichtig ist und sagt, oh, mir geht's nicht so gut, dann darf man sich natürlich mal zurückziehen. Aber wenn man das für eine längere Zeit macht, dann besteht die Gefahr irgendwie, wir nennen das Einrosten. Ja, das heißt, man wird so ein bisschen, ja, man wird dann auch unbeweglich, man wird im Kopf unbeweglich und es fällt einem dann auch schwerer, sich zu bewegen, weil man die Muskeln nicht trainiert hat und so weiter. Und diese Spirale, wenn man nicht aufpasst, die geht eher nach unten als nach oben. Es ist okay, Ruhe und Erholung zu haben. Das brauchen wir immer wieder. Ist gut. Aber wenn man das zu lang macht, dann ist es nicht gut. Auf Dauer ist es schwierig. Wir brauchen körperliche Bewegung, wir brauchen Herausforderungen. Auch wenn sie vielleicht am Anfang anstrengend sind, sorgen sie am Ende dafür, dass wir uns besser fühlen, dass wir uns energetischer fühlen, dass wir uns aktiver und lebendiger fühlen. Deswegen brauchen wir Bewegung. Und im Glauben ist das nicht anders. Auch da brauchen wir Bewegung. Wir bleiben ja manchmal gern bei bestimmten Wahrheiten stehen. Wenn wir was erkannt haben über Gott, dann haben wir das gerne so und halten das fest. Und wenn wir lange nicht rausgegangen sind im Glauben, sage ich mal, jetzt mal im Bild gesprochen, wenn wir uns lange nicht mehr irgendwo anders hin bewegt haben, dann machen wir da eine Hülle drum und noch eine Hülle und noch eine Hülle. Und es wird immer fester, das, was wir von Gott erkannt haben. Und wir werden im Glauben immer unbeweglicher. Da gibt es ganz unterschiedliche Glaubenssätze, wie Gott anzubeten ist, auf welche Art und Weise. Wie Gott redet, zu wem Gott redet, wie und wann Gott handelt. Prüft euch mal selber, ihr habt wahrscheinlich Vorstellungen dazu, wie das aussieht. Ihr habt wahrscheinlich eine Idee oder eine Vorstellung, vielleicht habt ihr es selber in eurem Leben mal erlebt, da hat Gott mich angesprochen. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann es sein, dass sich das verfestigt. Und das ist schwierig. Und ich möchte euch heute mal eine Sportgruppe vorstellen, die ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Gott gemacht hat und bei denen einiges gelockert wurde, was ihre Ansicht zu Gott angeht. Ich wollte eigentlich Bilder generieren lassen von der KI, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Die sahen ganz komisch aus, deswegen muss ich es euch beschreiben. Also wir haben da in dieser Truppe ein Mädchen. Ein Mädchen, das mitläuft und das sich wundert, wie weit sie laufen kann. Wir haben einen Mann mit Helm, sieht aus wie ein Soldat, der läuft ganz gut. Dann tut es einen gehörigen Knacks und danach läuft er umso besser. Dann haben wir einen Mann mit Krone, der losläuft, aber schon relativ am Anfang stolpert und liegen bleibt. Schade. Und dann haben wir noch einen Mann mit Hut, der ganz souverän läuft, ohne sich ablenken zu lassen. Und ich werde euch, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ich werde euch jetzt eine biblische Geschichte vorlesen, in der die vier vorkommen und in der die vier etwas über Beweglichkeit lernen und wir lernen daraus natürlich auch was. Aus 2. Könige 5. Naaman war der Heerführer des Königs von Aram. Sein König schätzte ihn sehr und hielt große Stücke auf ihn, denn der Herr hatte bewirkt, dass er für Aram siegreich war. Er war ein Kriegsheld, litt aber an Aussatz. Also eine Hautkrankheit, es kann auch Lepra gewesen sein oder sowas. Die Aramäer überfielen das Land Israel immer wieder. Einmal hatten sie ein junges Mädchen verschleppt, das jetzt im Dienst von Naamans Frau stand. Dieses Mädchen sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch beim Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman zu seinem Herrn und König und berichtete ihm: Das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Darauf sagte der König von Aram: Geh dorthin. Ich werde dir ein Schreiben mitgeben. Es ist für den König von Israel bestimmt. Naaman ging los und nahm Geschenke mit, 340 Kilogramm Silber, 6000 Goldmünzen und 10 kostbare Kleider. So kam er zum König von Israel und übergab ihm das Schreiben. Darin stand: Wenn du dieses Schreiben erhältst, weißt du, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als der König von Israel das Schreiben gelesen hatte, zerriss er seine Kleider. Er sagte: Bin ich denn Gott? Kann ich töten oder lebendig machen? Da schickt dieser mir einen Mann, den ich vom Aussatz heilen soll. Merkt ihr es? Er sucht nur einen Anlass für Krieg. Elisha, der Gottesmann, also ein Prophet, hörte davon, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte. Deshalb schickte er eine Botschaft zum König: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen. Dann wird er erkennen, dass es in Israel einen Propheten gibt. So kam Naaman mit Pferden und Wagen zu Elisha und hielt vor der Tür seines Hauses. Elisha schickte einen Boten zu ihm hinaus und sagte: Geh und wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wird deine Haut gesund und du giltst wieder als rein. Doch Naaman wurde zornig. Er wollte weggehen und sagte: Ich dachte, er kommt selbst zu mir heraus und stellt sich vor mich hin. Dann ruft er den Namen des Herrn an, seines Gottes, erhebt die Hände und betet in Richtung des heiligen Ortes und so heilt er mich von Aussatz. Abana und Parpar, die Flüsse von Damaskus, sind die nicht viel besser als alle Gewässer in Israel? Dann hätte ich mich gleich dort waschen können, um wieder gesund zu werden. Voller Zorn drehte er sich weg und wollte weggehen. Da traten seine Diener an ihn heran und sagten zu ihm: Herr, was wäre gewesen, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte? Hättest du es dann nicht getan? Doch er sagte nur: Wasch dich und du wirst gesund. Warum tust du es dann nicht? Also stieg er doch zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Da wurde seine Haut gesund wie die Haut eines Kindes und er galt wieder als rein. Darauf kehrte er wieder zum Gottesmann zurück, zusammen mit seinem ganzen Gefolge. Er trat vor ihn hin und sagte: Nun weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Ziemlich langer Text. Aber ich musste ihn vorlesen, damit man den Zusammenhang versteht. Und es lohnt sich. Diese Geschichte könnte überschrieben sein mit: Gott ist größer, als du denkst. Und wir schauen uns diese Protagonisten der Sportgruppe mal an. Wir fangen mal an mit dem Mann mit Helm. Ja, der Soldat, ihr habt es vielleicht schon geahnt, das ist der Naaman, ein Syrer. Aber nicht einfach nur ein Heide, das wäre ja vielleicht noch zu ertragen gewesen. Nein, er hatte sogar gegen Israel gekämpft, habt ihr es gehört? Da stand: Gott hat ihn gesegnet, dass er für Aram gewinnt. Die Aramäer waren die ständigen Gegner und Feinde von Israel. Gott hat einen Feind gesegnet, dass er siegreich ist? Was ist das denn? Also ihr merkt schon, da muss man schon ziemlich beweglich sein. Und jetzt haben sie gegen Israel gekämpft und ein jüdisches Mädchen gekidnappt. Mir ist schon klar, ich weiß nicht, ob ihr es auch merkt, dass diese Geschichte gerade in der aktuellen Situation besonders brisant ist. Gerade mit Blick auf Israel. Gerade kriegen wir mit, wie dramatisch das ist, wenn Geiseln genommen werden. Ihr alle habt es bestimmt in den Nachrichten gesehen, was da los ist. Was da für ein Drama ist. Und hier wird es in einem Halbsatz erwähnt. Wir haben ein Mädchen gekidnappt und die ist jetzt Hausmädchen bei denen. Aber was wir von Naaman lernen können, dass Gott in allen Landen Menschen anspricht. Ob wir da irgendwas machen, spielt keine Rolle. Gott spricht an, wen er will und zieht zu sich, wen er will. Den Punkt, wo der Naaman beweglich werden muss, wo ich vorhin gesagt habe, da tut es einen Knacks und dann läuft er noch viel besser, das ist seine Erwartung an die Heilung Gottes. Der hat so eine Vorstellung: Naja, ich komme da hin, dann kriege ich einen gewissen Service. Da kommt also der Prophet raus, ich habe ja auch viel Geld mitgebracht. Und dann macht er so seinen ganzen Zampano und dann der muss auch in die Richtung des heiligen Ortes beten und so weiter. Und dann werde ich gesund. Aber Elisha, Das ist der Sportler mit dem Hut, ich konnte nicht anders umschreiben, der läuft am allerbesten, der kennt Gott und der weiß, auf mich als Propheten kommt es als allerletzten an. Wenn Gott heilt, dann heilt er. Und wenn Gott sagt, dass er den Syrer gesund machen will, dann wird er das tun, auch wenn es komisch aussieht. Und das ist doch das Schöne, was wir davon auch lernen können. Wenn wir um Heilung beten, dann müssen wir nicht auf den Stand der Sterne achten. Oder ob gerade Vollmond oder Halbmond oder was auch immer ist. Wir müssen unsere Möbel nicht so ausrichten, dass die Energien besonders fließen und dann dürfen wir beten. Wenn Gott heilen möchte, dann heilt er. Auch durch einen schmutzigen Fluss, der für den Syrer wahrscheinlich echt schäbig aussah. Aber wenn Gott heilt, dann heilt er. Und noch was können wir lernen. Dem Naaman ist das Heil, die Rettung zu einfach. Das ist dem einfach zu billig. Der erwartet eine richtige Aufgabe. Besteige den Berg, dreimal, keine Ahnung, zünd eine Kerze an und bete dreimal Richtung Osten oder was auch immer. Er erwartet eine größere Aufgabe. Das ist doch viel zu billig, einfach sich im Fluss zu waschen. Manchen Christen geht es auch so mit dem Heil Gottes. Das ist doch zu einfach, dass ich einfach zu Gott komme und meine Sünden bereue und dann sage Gott, ich darf sein Kind werden. Das ist doch zu billig, das ist doch zu einfach. Wenn Gott heilen will, dann heilt Gott. Und wem Gott gnädig sein will, dem ist er gnädig. Das müssen wir anerkennen und da müssen wir beweglich sein, beweglich bleiben im Glauben. Wenn Gott retten will, dann zählt nicht deine Leistung, sondern dann zählt seine Macht. In der Sportgruppe war aber noch jemand, der Mann mit Krone, ihr erinnert euch vielleicht. Und vielleicht habt ihr ihn entdeckt, der König. Der König hat nur einen kurzen Auftritt, weil er, wie gesagt, hinfällt und liegen bleibt. Der König denkt, es hängt alles an ihm. Er ist völlig überfordert. Da kommt einer und sagt, der König der Syrer sagt, hier, der soll gesund werden. Und er denkt, es muss alles von ihm kommen. Der hat auch an Gott geglaubt. Er hat gedacht, ich muss den gesund machen. Und ich kann doch nicht heilen. Ich glaube, wir kennen diese Gefahr auch. Dass wir denken, wenn ich dem nicht hinterhergehe und das sage, dann wird der Gott nicht kennenlernen. Dann wird er nicht dies und das. Und dann denken wir vielleicht an manchen Stellen, aber ich bin doch gar nicht in der Lage. Ich habe doch gar nicht die richtigen Worte. Ich kann doch gar nicht richtig beten. Ich weiß doch gar nicht, wie so ein Prediger betet. So kann ich nicht beten. Kompletter Quatsch, das wisst ihr, ne? Ich weiß doch gar nicht, wie ich von Gott erzählen soll. Das weiß ich doch alles gar nicht. Ich kann das nicht. Und dann dürfen wir von diesem König lernen oder aus dieser Geschichte, bleib beweglich. Gott kann. Das ist der springende Punkt. Gott kann. Versuche nicht aus eigener Kraft irgendwas zu erzwingen. Wenn jemand Gebet braucht, dann bete. Handeln wird Gott. Wenn jemand Trost braucht, tröste. Dass der Trost ankommt, bewirkt Gott. Wenn jemand krank ist, dann bete für ihn. Heilen wird, wenn, dann Gott. Und wir lernen von dem Mädchen, das ja auch mitläuft und was sich wundert, wie weit es laufen kann. Wir lernen von der Magd. Ich weiß nicht, die hat ja auch eigentlich auch nur einen ganz kurzen Auftritt. Sie sagt einfach nur, dass es da einen Propheten in Samarien gibt. Keine Ahnung, was sie von sich gedacht hat. Wir wissen nicht, was sie über ihr eigenes Leben, was sie für eine Erwartung vielleicht hatte. Vielleicht hat sie gar nichts erwartet. In einem fremden Land, mit fremden Menschen, von der Familie rausgerissen. Damals war Familie nicht Papa, Mama, Kinder. Da war Familie, Großfamilie, 30, 40, 50, 60 Personen. Rausgerissen aus dieser Gemeinschaft. Vielleicht hat sie gar nichts mehr erwartet. Und doch hat sie, ohne es zu wissen, diese Geschichte erst ins Rollen gebracht. Dieses Mädchen, was wahrscheinlich nichts von sich selbst, nichts Großes in ihrem Leben erwartet hat, war am Ende das Zünglein an der Waage, die entscheidende Missionarin, die dafür gesorgt hat, dass der Syrer nach Samarien geht, geheilt wird und zu Gott findet. Ich weiß nicht, wie du über dein Leben denkst und was du so erwartest oder nicht erwartest. Egal, wie jung oder wie alt, ob mit oder ohne Abitur, Gott will und Gott kann dich gebrauchen. Und du ahnst vielleicht gar nicht, welche Auswirkungen Worte gebracht haben, die du gesprochen hast. Welche Auswirkungen tröstende Worte von dir oder ja, Worte, wo du vielleicht jemandem von Gott erzählt hast, gebracht haben. Das Mädchen wusste nichts von einer Theologie der Erlösung. Sie hatte einfach nur, ja, scheinbar eine Zuneigung zu diesem Mann, sonst wäre es ihr egal gewesen. Ich behaupte mal, sie hatte den Mann lieb, vielleicht haben sie sich gut gekümmert um sie. Sie hatte den Mann lieb und hat einfach nur in die Richtung gezeigt, in der Hilfe ist. Vielleicht sollten wir uns auch mehr damit beschäftigen, die Menschen lieb zu haben, als mit der richtigen Theologie, zu konfrontieren. Vielleicht sollten wir mehr ins Auge fassen, die Menschen lieb zu haben und wenn wir erkennen, dass sie in Not sind, in die Richtung zu zeigen, wo Rettung ist. Und zum Schluss lernen wir noch von dem Mann mit Hut, der Prophet Elisha. Wir haben schon gelernt, dass er ganz auf Gott vertraut. Der kommt noch nicht mal vors Haus. Das ist also die stärkste Art und Weise zu zeigen, auf mich kommt es nicht an. Aber am Ende schießt er den Vogel nochmal richtig ab, finde ich. Das habe ich euch nicht vorgelesen, weil sonst wäre es noch länger geworden. Aber ich erzähle es euch. Der Naaman kommt zurück und er redet nochmal mit ihm und erklärt ihm, dass er in einer Zwickmühle ist, denn er dient ja einem König. Und dieser König, der betet einen Gott an, nämlich den Rimmon. Und weil der König scheinbar schon alt und schwach ist, sagt der Naaman, der stützt sich bei ihm auf. Und wenn der König auf die Knie geht, dann muss er auch auf die Knie gehen und mit anbeten. Und er sagt, der Herr möge mir das verzeihen. Und Elisha sagt, nein, du musst. Nee, hat er nicht gesagt, das ist Quatsch. Was sagt Elisha? Er sagt, geh hin in Frieden. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Es gibt doch nur, wir beten doch nur einen Gott an. Also, der kann dem doch das nicht einfach so erlassen. Da muss er jetzt aber auch mal zu seinem Glauben stehen und dann muss er dem König eben sagen, dann fliegt er eben raus. Aber hey, für den Glauben kann er das doch auf sich nehmen, oder? Vielleicht würden wir so reden, wenn jemand in so einer Zwickmühle ist. Aber Elisha, ich habe so das Gefühl, der reagiert eigentlich, wie Jesus reagiert hat. Es ist bei Jesus auch passiert, dass der Gelähmte, der von seinen Freunden ins Haus gelassen wird, der wird gesund. Und was macht er? Er betet Jesus an und folgt Jesus nach? Nein, der rennt weg. Der geht nach Hause. Und Jesus lässt ihn gehen. Es ist das Vertrauen in Gottes Größe und in seine Weisheit, dass das schon weitergeht. Und da wird der Vers wieder wahr, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Wie oft haben wir Angst um Menschen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo die vielleicht mal nicht gekommen sind oder wo sich vielleicht der Glaube irgendwie am Anfang entwickelt hat und plötzlich kommen sie nicht mehr. Was haben wir da, wie oft habe ich das schon gehört, dass wir dann so eine Angst kriegen? Diese Geschichte sagt, bleib beweglich. Gott geht den Menschen schon nach. Es hängt nicht an dir. Gott geht den Menschen nach. Bete für die Menschen. Kannst du immer machen. Aber Gott geht den Menschen nach. In dieser Geschichte, durch diese Sportgruppe, macht Gott uns Mut. Hab keine Angst. Durch mich kannst du mehr, als du denkst. Weil ich die entscheidenden Dinge tue. Und wenn ich die Gelegenheit nutze, dass du Müll rausbringst, dann nutze ich es, weil ich Gott bin. Ich handle souverän, so wie ich will und wo ich will. Das können wir daraus lernen. Und wir Christen dürfen uns darauf konzentrieren, das zu tun, was Jesus im Doppelgebot der Liebe formuliert hat. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen.